Ja, ich freue mich, dass ihr heute an diesem Palmsonntag hier im Gottesdienst seid. Ich möchte heute und am nächsten Freitag, da habe ich die nächste Predigt hier, möchte ich so die Kreuzigung betrachten mit euch. Aus Matthäus 27. Und diese Predigt heute wird vielleicht ein bisschen spezieller. Ich werde dann vor allem am Freitag auch auf den Text noch mehr eingehen von der Kreuzigung. Weil ich so in der Vorbereitung gemerkt habe, ich möchte an diesem Palmsonntag wie mal etwas wagen. So. Ich möchte wie so die Kreuzigung zusammennehmen mit Palmsonntag und so von dieser Perspektive an diesen Text herangehen. Und darum lese ich heute jetzt Matthäus 27, 31 bis 34 und auch noch vom Palmsonntag Matthäus 21, 8 bis 10. Wenn ihr die Bibel dabei habt, herzlich eingeladen mitzulesen. Matthäus 27, ab Vers 31. Und als sie Jesus verspottet hatten, zogen sie ihm den Mantel aus und zogen ihm seine Kleider an und führten ihn ab, um ihn zu kreuzigen. Und als sie hinausgingen, fanden sie einen Menschen aus Kyrene mit Namen Simon. Den zwangen sie, dass er ihm sein Kreuz trug. Und als sie an die Stätte kamen mit Namen Golgatha, das heißt Schädelstätte, gaben sie ihm Wein zu trinken, mit Galle vermischt, und als er es schmeckte, wollte er nicht trinken. Und Matthäus 21. Vers 8 bis 10. Aber eine sehr große Menge breitete ihre Kleider auf den Weg, andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Menge aber, die ihm voranging und nachfolgte, schrie: Hosianna, dem Sohn Davids, gelobt sei der, der kommt in dem Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, erregte sich die ganze Stadt und fragte: Wer ist er? Die Menge aber sprach: Das ist Jesus, der Prophet aus Nazareth in Galiläa. Jesus, der gefangen genommen, dann wurde er vor den Hohen Rat gestellt, hat ihn verspottet, dann vom Hohen Rat zu Pilatus geschickt. Pilatus wollte Jesus eigentlich, also wollte Jesus wie nicht verurteilen, weil er ihn für unschuldig hielt, aber er wollte ihn auch nicht freilassen, weil die jüdischen Führer ihn für schuldig hielten und er wollte es allen recht machen. Also überlegte sich Pilatus, wie kann ich das machen, dass ich da aus dieser Situation herauskomme. Er hatte eine Idee. Ich stelle die Menschen vor die Wahl. Wollt ihr Jesus Barabbas oder Jesus Christus? Matthäus 27, 17. Jesus Barabbas, Jesus Christus. Und er dachte, wer auf der Welt kommt denn auf die Idee, dass man sich da nicht für Jesus entscheidet, der ja unschuldig ist? Er hat sich getäuscht. Die Menschenmenge schrie: Lass Barabbas frei. Ich denke, einen Mörder, vielleicht sogar Massenmörder. Wahrscheinlich war Barabbas der damals schlimmste Mensch in ganz Jerusalem. Also für den ganz sicher nicht. Aber die Menschenmenge hat so gespottet. Wenn wir uns das so vorstellen, da ist Jesus. Und die Menschenmenge sagt wie: Jesus, du bist für uns schlimmer als dieser Mörder. Dieser Spott. Dann wurde Jesus von Pilatus ausgepeitscht. Also Pilatus ließ ihn auspeitschen. Und dann steht da, Matthäus 27, wurde er ins Prätorium geführt. Vor eine ganze Abteilung, Vers 27. Abteilung steht im Griechischen das Wort Speira. Kohorte. Die Militaristen unter uns können sich schon etwas vorstellen. Legion, 6000 Mann, Kohorte, der zehnte Teil, 600 Mann. So steht Jesus vor diesen etwa 600 Mann und man verspottet ihn, gibt ihm eine Dornenkrone, einen Purpurmantel, ein Rohr als Zepter in die Hand und jetzt verspottet man diesen König. Und dann zog man ihm seine Kleider wieder an, jetzt sind wir bei unserem Predigttext. und ihm den Purpurmantel wieder ausgezogen, seine Kleider angezogen und dann führte man ihn ab, um ihn zu kreuzigen. Und damals war es so, wenn man gekreuzigt wurde, ich habe das vor 2 Wochen ausgeführt, musste man so wie den Querbalken tragen zur Richtstätte. Und so hat Jesus diesen Querbalken genommen, aber wahrscheinlich hat er keine Kraft mehr, diesen Querbalken selbst zu tragen. Denn er wurde vorher ausgegeißelt von einem Profi, einem Geißeler, der hatte das als Beruf. Und er hat so wie den Rücken aufgeschält von Jesus, die Muskeln freigemacht. Unglaublich schmerzhaft für schwache Menschen war eine Geißelung tödlich. Jesus hat sie noch überlebt, aber er hatte dann wahrscheinlich die Kraft nicht mehr, diesen Querbalken zu tragen. Und damals war es so, Römer konnten einfach wahllos Menschen zwingen, etwas für sie zu tun, begrenztem Maß. Und so wurde ein Mann, der einfach wahrscheinlich zufällig dabei stand, so wie angetippt, vielleicht mit dem Speer so, und so beauftragt, jetzt trag den Querbalken für den anderen. Matthäus schreibt, es ist Simon von Kyrene. Das ist wie Vorname, Nachname. Simon Kyrene. Noch spannend, dass Matthäus diesen Namen erwähnt. Wahrscheinlich deshalb, weil zu dem Zeitpunkt, an dem Matthäus dieses Evangelium veröffentlichte, dieser Simon bekannt war. Wahrscheinlich ein Nachfolger von Jesus wurde. Wenn das so ist, dann hat Simon das Kreuz von Jesus getragen, das Jesus für Simon ertrug. Und das ist vielleicht ein Gedanke, den wir mitnehmen können. Das Kreuz, das wir tragen, ist eigentlich immer nur das Kreuz, das Jesus schon längst für uns getragen hat. Derjenige, der das Kreuz tragen musste, also eigentlich Jesus, der war ja wie vogelfrei, habe ich auch ausgeführt vor 2 Wochen. Vogelfrei, das heißt, man konnte mit ihm tun, was man wollte, anspucken, schlagen, verspotten. Konnte machen, was man wollte, ging straffrei aus. Und so ist Jesus unterwegs zu seinem Richtplatz und er weiß, es erwartet mich jetzt nur noch eines, der sichere Tod. Und als sie dann an die Stätte kamen mit Namen Golgatha, hat ein Bild mitgebracht. Das habe ich selbst fotografiert vor 9 Jahren in Jerusalem. Vielleicht ist das Golgatha. Sieht zumindest aus wie ein Schädel. Manche nehmen es an, dass hier auf diesem Hügeli Jesus gekreuzigt wurde. Ein Ort außerhalb von Jerusalem, wo viele Menschen auch darauf sahen. Viele Menschen daran vorbeigingen, sollte als Abschreckung dienen. Schädelstätte. Dort gab man dann Jesus Wein, Essig, was auch immer, so mit Galle vermischt, so ein Bitterstoff. Sollte als Schmerzmittel dienen, Jesus nahm es nicht. Er wollte bei vollem Bewusstsein sein. Wenn wir jetzt den Text noch weiterlesen würden, der danach kommt, nach unserem Predigttext, dann lesen wir noch von weiteren Spöttern. Wir lesen Vers 39, die aber vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe. Wir lesen Vers 41 von Hohepriestern, Schriftgelehrten und Ältesten, die spotten. Wir lesen Vers 44 von den Verbrechern, die spotten. Zumindest einer davon, gemäß Lukas. Wir sehen in diesem Text so viel Spott und so viel Hohn. Und ich werde dann am Freitag noch viel, viel mehr auf die Kreuzigung eingehen. Aber heute möchte ich vor allem diesen einen Gedanken herausnehmen. Spott. Jesus wurde verspottet. Und als ich so darüber nachdenke, denke ich so als erstes, also ich hätte ja Jesus nicht verspottet. Nun, wenn wir so denken, dann gehen wir am biblischen Text vorbei. Am gesamtbiblischen Text. Denn die Bibel sagt uns, wir sind diejenigen, die dabei sind und gespottet haben. Der Hebräerbriefschreiber nimmt den Gedanken so auf, dass er schreibt, jedes Mal, wenn wir wie Jesus ablehnen, dann ist es so, wie wenn wir Jesus noch einmal kreuzigen und ihn verspotten. Ich stelle mir das so vor, jedes Mal, wenn ich sündige, wenn ich lüge, wenn ich stehle, wenn ich fluche, wenn ich in Gedanken die Ehe breche, wenn ich irgendetwas tue, was Gott nicht will, dann ist das wie, wenn ich in diesem Moment Jesus ins Gesicht schlage. wenn ich ihn anspucke, wenn ich spotte. Jesus wurde verspottet wegen mir. Und der zweite Gedanke, den ich wie habe, wenn ich so über den Spott nachdenke, ist so die Frage, warum spottet die Menschenmenge? Wo ist denn jetzt die Menschenmenge, die gerade ein paar Tage vorher Jesus so gelobt hat? Wo sind diejenigen, die an Palmsonntag die Kleider vor Jesus ausgebreitet haben, damit Jesus auf der Eselin darüber reiten konnte? Wo sind diejenigen, die zugejubelt haben, Hosianna? Wo sind diejenigen, die Jesus verehrt haben, wie ein König? Wo sind diejenigen jetzt, die Matthäus als eine sehr große Menge bezeichnet hat? Wo sind diejenigen von Palmsonntag? Heute ist Palmsonntag. Und ich habe zuerst gedacht, ja, vielleicht gibt es irgendeinen Text zu Palmsonntag über das Kreuz, weil ich da diese Serie machen wollte über das Kreuz. Da habe ich gemerkt, das passt wie nicht zusammen. Palmsonntag hat das Kreuz gar nicht im Blick. Die Menschen an Palmsonntag konnten sich nicht vorstellen, dass etwa 120 Stunden später ihr König am Kreuz hängt. Gescheitert ist. Das Kreuz passt nicht zu Palmsonntag. Palmsonntag, die Verehrung des Königs. Aber jetzt müssen wir vielleicht ein bisschen tiefer gehen noch. Warum sind die Menschen dann Palmsonntag bei Jesus? Aus Johannes 12, 17 wissen wir, sie sind deshalb dort bei Jesus wegen der Auferweckung vom Lazarus. Weil sie noch mehr Wunder erleben wollten. Die Menschenmenge ist deshalb so groß, weil sie sagen, wir wollen noch mehr Wunder erleben. Und wahrscheinlich hatten sie wie so Zachariah 14, Vers 4 und folgende vor Augen, wo es so heißt, wie der Messias einziehen wird in Jerusalem und dann wird er ein Friedensreich aufrichten. Die Feinde vertilgen, Israel erretten. Und vielleicht hatten die Menschen damals so vor Augen, jetzt kommt der Messias, er reitet ein und jetzt kommt das Friedensreich. Und die Jünger haben sich vielleicht innerlich schon so als Minister gesehen, so neben Jesus am Regieren. Dann, yes, jetzt kommt's. Endlich befreit uns jemand von der Machtherrschaft der Römer. Und etwa 120 Stunden später, alles ganz anders. Gescheitert. Kein irdisches Reich. Wo ist jetzt diese Menschenmenge 5 Tage später? Wo ist diese Menge, als Jerusalem gefragt wird, wen sie frei haben wollen? Wo sind sie, als der Mob schreit, kreuzige ihn, kreuzige ihn? Wo sind sie, als es nach Golgatha geht? Da ist niemand mehr zu sehen, niemand mehr zu hören, niemand mehr, der jubelt. Aber wisst ihr, es ist so einfach. Jesus zuzujubeln, wenn alles super läuft im Leben. Es ist so einfach, Jesus zuzujubeln, wenn es super ist, wenn wir keine Probleme haben. Aber was ist? Und können wir Jesus auch loben, wenn er uns schwere Wege führt? Wenn Nachfolge Nachteile bringt? Wenn wir enttäuscht worden sind? Das Problem von Palmsonntag ist, dass die Menschenmenge getäuscht worden ist. Sie haben sich getäuscht in Jesus. Sie haben gedacht, jetzt kommt das Friedensreich, das irdische Reich. Und sie waren enttäuscht, weil sie sich so in Jesus jetzt getäuscht haben. Ich soll darüber nachdenken, über diese Menschenmenge von Palmsonntag und die Menschenmenge von Karfreitag. Dann sehe ich vor allem 2 Probleme, die auch uns heute sehr betreffen können. Wenn du jetzt heute hier bist und du willst Jesus nachfolgen, sag mal, du hast wie deine Sünden Jesus bekannt, du hast Jesus im Glauben als deinen Herrn angenommen, sagst Jesus, ich will dir folgen, dann denke ich, bist du als Christ gemeinsam mit mir herausgefordert von dieser Spannung vom Schon und noch nicht und von der Spannung zwischen den Gaben und dem Geber. Diese beiden Spannungen wollen wir heute in dieser Predigt jetzt gemeinsam noch betrachten. Die triumphierende Menge war sich der Spannung vom Schon und noch nicht bewusst. Und ich mache Ihnen keinen Vorwurf. Sie wussten es halt nicht. Wir haben die ganze Bibel. Und da wird wie deutlich, es gibt eine Spannung. Es ist eine ganz, ganz wichtige biblisch-theologische Lehre, so dieses, Englischsprachige nennen es already but not yet, so das schon, aber noch nicht. Das ist ganz wichtig. Und wir als Christen, wir neigen ja bei Spannungen gerne zur Auflösung. Und wir neigen so dazu, dass wir dieses schon und noch nicht gerne auflösen möchten. Aber es gilt beides. Das Reich Gottes ist jetzt schon da. Jetzt schon kann Gott in dein Leben eingreifen. Jetzt schon kann Gott heilen. Jetzt schon kann Gott helfen, Gebete erhören. Jetzt schon. Und ich finde es als Pastor unglaublich wunderbar, wenn ich miterleben darf, wie Jesus so in diese Zeit hineinkommt, wie er hilft. Ich sage manchmal so, wenn so das Licht von Gott durchbricht. Und das wünsche ich mir, das zu erleben als Pastor, in deinem Leben so. Dass Gottes Licht in dein Leben hineinkommt. Dass alles erhellt wird. Dass du ihn erleben darfst. Aber jemand hat mal gesagt, alles, was wir hier erleben von Gottes Wirken, ist nur ein Schatten des Zukünftigen. Schatten aus dem Ewigen, aus dem Zukünftigen. Schon. Es gibt auch das noch nicht. Jesus sagt, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Ja, es ist jetzt schon da, aber es ist auch noch nicht da. Es kommt noch. Vielleicht hast du es erlebt, dass Gott dich geheilt hat. Wunderbar, wenn jetzt schon. Aber vielleicht bist du auch da und Gott hat dich nicht geheilt. Und ich sage jetzt etwas Gewagtes vielleicht für manche Ohren. Aber ich behaupte, wenn du hier sitzt und Gott hat dich geheilt, er hat dich nicht vollkommen geheilt. Selbst wenn du sagst, doch, ich bin vollkommen, ich sage, du hast immer noch andere Krankheiten. Jeder von uns ist krank, manche sind nur noch zu wenig untersucht worden. Und auch wenn Gott dich heilt, er heilt dich nie vollständig so, dass du nie mehr krank wirst. Nein, die nächste Krankheit kommt bald. Auch Lazarus, als er vom Tod auferweckt war, er hat wahrscheinlich gedacht, oh nein, dumm, jetzt muss ich nochmal sterben. Der Alterungsprozess schreitet fort. Gott greift nie, ich habe es noch nie erlebt, dass er den Alterungsprozess in dieser Zeit schon aufgehalten hat bei jemandem. Jeder von uns muss sterben und auch Leid, Nöte, Schwierigkeiten kommen. Und ich glaube, wenn wir so diese Spannung zwischen schon und noch nicht auf eine Seite hin auflösen, kommt es zur Schieflage. Und ich gebe es mal zu, ich neige vielleicht eher von meinem kognitiven Naturell zur Schieflage vom noch nicht. Ich denke, ja, also so häufig greift Gott ja schon nicht ein, passiert eh nicht und so. Das ist auch eine Schieflage, wenn man gar nicht mehr damit rechnet, dass Gott heute noch Wunder tut. Das macht uns dann irgendwie zu praktischen Deisten. Vielleicht kennst du das Wort Deismus mit D. Das ist philosophisch. So die Sichtweise vom Uhrmacher Gott. Gott, der die Welt so wie aufgezogen hat, so wie eine Uhr. Und jetzt läuft die Uhr ab und Gott ist irgendwo da in einer anderen Dimension und wir sind hier und das hat überhaupt nichts miteinander zu tun. Vielleicht schaut Gott noch zu uns und denkt, okay, schau ich mal, wie das abläuft. Alles hier ist wie so mit Naturgesetzen geregelt und es läuft einfach ab. Ich glaube, es ist nicht das, was uns die Bibel mitteilt. Von einem Gott, der in diese Zeit hineingreift, der Wunder tun kann. Vielleicht neigst du aber eher zum Schon von deinem Naturell. Und du glaubst, wie Gott heilt heute schon alle Krankheiten. Ich glaube, dass das eine der gefährlichsten Lehren ist überhaupt im Moment. Wenn man so denkt, Gott heilt jetzt schon alle Krankheiten, das macht uns leidunfähig. Was, wenn dann doch eine Diagnose kommt in unserem Leben und noch viel schlimmer, wenn Gott dann nicht heilt? Sind nicht vorbereitet darauf. Weil wir wie denken, Gott heilt jetzt schon alle. Können das dann nicht einordnen? Denn Gott macht so etwas doch nicht. Kann doch nicht sein, dass Gott Krankheiten in unserem Leben zulässt. Geht nicht. Luther unterschied so die Theologia Crucia von der Theologia Gloriae. Ich mach's ganz kurz, vereinfacht. Die Theologie des Kreuzes von der Theologie der Herrlichkeit. Damals in der Scholastik war so die Theologie der Herrlichkeit so prägend so. Immer nur Sieg, Herrlichkeit, Wunder, nur das Schöne und Gute. Und Luther und die Reformatoren sagten, nein, Theologie des Kreuzes, es geht ganz tief, es geht runter. Gott mutet dir manchmal unglaublich Schweres zu. Leid, Nöte. Und dann nach dem Kreuz kommt die Glorie, die Herrlichkeit, die Gloria. Zuerst geht es oft in die Tiefe. So, die erste Spannung und die zweite Spannung, in der wir als Christen drinstehen, ist ja die Spannung zwischen Gaben und Geber. Ich glaube, die triumphierende Menge hatte vor allem ein Problem. Sie folgte Jesus nicht nach wegen Jesus, sondern vor allem wegen seinen Gaben. Das kann ja in unserem Leben auch passieren, dass irgendetwas in unser Leben tritt, womit wir nicht gerechnet haben. Ein Leid, eine Schwierigkeit, eine Not, ein Problem. Vielleicht hast du die Prüfung gerade nicht bestanden. Vielleicht ist deine Liebesbeziehung in die Brüche gegangen. Vielleicht hast du, wenn das schon nicht mehr deine Themen sind mit Prüfungen und Herzschmerz, vielleicht hast du jetzt andere Schwierigkeiten in der Ehe, den Kindern. Vielleicht wirst du ungerecht behandelt. Geht ganz tief. Und wenn so diese Probleme in unserem Leben sind, dann stellt sich vor allem eine Frage. Warum folge ich jetzt Jesus nach? Und jetzt gibt es zwei Varianten. Du sagst, ich folge Jesus nach wegen Jesus. Und es geht mir um seine Herrlichkeit, seine Ehre. Oder du sagst, ich folge Jesus nach wegen seinen Gaben, wegen dem, was er mir gibt. Und dann sage ich dir, geht es dir eigentlich um deine Herrlichkeit, um dein bequemes Leben, um deinen Segen, um Gesundheit, um Reichtum, ein einfaches Leben, was auch immer. Vielleicht haben wir hier den größten Stolperstein für den christlichen Glauben in unserer westlichen Welt. Wir sind ja unglaublich hedonistisch, materialistisch geprägt, so in unserer westlichen Welt. So. Und es gibt nur dieses Leben, das wir hier haben, nur Materie. Das Leben, das endet mit dem Tod, ist alles vorbei und es beginnt noch nicht mal ganz mit der Zeugung, sondern erst wenn du so richtig Bewusstsein hast, ich sag mal überspitzt, das Leben ist eigentlich nur Leben, wenn man Gefühle hat. Heute vor allem gute Gefühle. Das ist so Hedonismus, Materialismus. In diesem Leben ist Gesundheit das Wichtigste. Haben wir in den letzten Jahren gemerkt. Sogar, ich habe gestaunt, wichtiger als Geld. Gesundheit ist so wichtig für uns. Leidminimierung, Spaß, Unterhaltung. Und wenn ein Mensch jetzt aus unserer Kultur Christ wird, dann nimmt er diese Prägung mit. Sind immer noch in dieser Kultur drin. Ich hatte vorgestern ein Gespräch mit Sarah und Andrew, genau über dieses Thema. Und dann hat Sarah, sie hat auf Englisch gesprochen, gesagt, das ist doch spannend, müsste mal mit ihnen darüber sprechen, über Kultur. Das ist so, als wir aus einer anderen Kultur jetzt unsere Kultur betrachten. Ganz spannend. Jedenfalls hat Sarah so gesagt, wenn jemand Christ wird in der westlichen Kultur, dann ist das wie Jesus so der Cherry on the top. Das Riesi oben drauf. Oder? Ich habe so mein Leben, meinen Hedonismus und jetzt kommt Jesus noch in mein Leben, so wie es Riesi obendrauf. Oder die Deutschen sagen, glaube ich, die Schlagsahne obendrauf so. Auf der Torte. Nicht nötig, aber doch noch gut. Und ich kann noch andere Bilder nennen. Vielleicht ist Jesus bei dir wie eine App auf deinem Handy. Das Betriebssystem bist immer noch du. Aber Jesus, der mir das Leben ein bisschen erleichtert. Oder vielleicht ist Jesus wie so ein schönes Bild in deiner Wohnung. Du hast ihn an die Wohnung gehängt und denkst, Jesus, du verschönerst mein Leben. Folgen Jesus nach wegen seinen Gaben. Bekehrt sich zu Jesus. Warum? Weil er so viel gibt. Und vielleicht müssen wir auch ein bisschen selbstkritisch sein hier. Was verkündigen wir denn in der Evangelisation unseren Mitmenschen? Komm zu Jesus und er führt dich dann ganz schwere Wege. Nein, sagen, komm zu Jesus und er vergibt dir und er schenkt dir ewiges Leben. Du bekommst den Heiligen Geist, Gelassenheit, Friede. Er erhört deine Gebete. Was hören wir oft in den Zeugnissen? Gott hat das Gebet erhört, er hat das gemacht, er hat das. Ich habe Gott gespürt, ich habe ihn erlebt. Gott bringt Gesundheit, Reichtum, Segen. Und dann leben wir genau gleich wie vorher. Nur jetzt haben wir noch Jesus als Joker, als Segensbringer, als Leidminimierer, als Helfer in unserem Leben. Und wisst ihr, das ist eine Spannung. Eine Spannung deshalb, weil Gott ja wirklich Segnungen gibt. Weil wir ja wirklich die Verheißung haben, dass Gott uns vergibt, das ewige Leben schenkt, den Heiligen Geist mit der Frucht des Geistes, den Geistesgaben, so viele Segnungen, auch dass Gott unser Gebet hört, dass er es immer bestmöglich erhört. Wir haben so viele Segnungen. Aber die Frage ist, und das ist mein Punkt heute, warum folge ich Jesus nach? Geht es mir um Gott und seine Herrlichkeit? So wie wir beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Denn dein ist die Macht und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Oder geht es mir um meine Herrlichkeit? Vielleicht so als Testfrage. Wenn du an den Himmel denkst, woran denkst du zuerst? Worauf freust du dich, wenn du an den Himmel denkst? Denkst du, ah ja, also ich bin ja noch jung, ich freue mich im Moment nicht so ganz so. Also klar schon, man muss ja als Christ sich auf den Himmel freuen, aber ich finde es auch noch ganz gut da. Aber vielleicht bist du schon ein bisschen älter und denkst, jawohl, dann keine Schmerzen mehr, kein Leid mehr, keine Tränen mehr, keine Kriege mehr, keine Schwierigkeiten, keine Spannungen, keine, wow. Aber denkst du auch an Jesus? Wisst ihr, die Bibel, das Neue Testament, hat keine Paradiesorientierung. Das Wort Paradies erscheint im Neuen Testament gerade mal dreimal in relativ unwichtigen Zusammenhängen. Unwichtig in Bezug auf den Himmel zumindest. Was die Bibel aber immer wieder betont ist, ewiges Leben, Himmel, Reich Gottes, Himmelreich. Die Bibel hat wie so den Gedanken, es geht um Jesus, es geht um den dreieinigen Gott und dort, wo Gott ist, dort ist Himmel. Der Islam hat eine andere Sichtweise. Im Islam möchte man möglichst ins Paradies. Man mag das vielleicht nicht so sagen, aber am liebsten ohne Allah. Denn der ist ja nicht so lieb. Darum geht es ums Paradies. Bei uns geht es nicht ums Paradies. Es geht um Jesus. Und dort, wo Jesus ist, dort ist Paradies. Dann. Zweite Testfrage. Liebst du Gott für das, was er ist oder was er gibt? Und das zeigt sich eigentlich erst dann, wenn wir nicht mehr haben, was er gibt. Es kann passieren in unserem Leben, dass Gott mal ein Gebet nicht erhört. Dass wir kein Wunder erleben, keine Erlebnisse mit Gott machen. Und jetzt? Warum folge ich Jesus nach? Zeigt sich jetzt genau. Also Jesus sagt, folge mir nach. Und wisst ihr, ich nehme mich da nicht raus. Ich lebe oft so mit dem Gedanken, okay, Jesus, du sagst, folge mir nach, aber eigentlich sage ich, Jesus, folge du mir nach. Schenk mir deinen Ehepartner, schenk mir dein Kind, schenk mir deinen Beruf, schenk mir die Gebetserhörung, schenk mir die Heilung. Schenk, Jesus, folge mir nach. Amen, segne, was ich will. Jesus sagt, folge du mir nach. nicht so lebe. Ich sage, Jesus, folge mir nach. So. Ist Jesus eigentlich nur mein Gehilfe, dem ich so lange treu bin, wie er meinen Willen tut? Wisst ihr, ich führe das jetzt relativ lange aus in dieser Predigt. Weil ich gemerkt habe, dass Probleme in unserem Leben wie eine Ausfahrt im Glauben sein können. Mit Problemen meine ich alle möglichen Schwierigkeiten, Leid, Not, Krankheiten, Verletzungen. Die können wie so eine Ausfahrt sein mit Jesus. Stell dir mal vor, das Leben mit Jesus wie so eine Autobahn. Es gibt so Ausfahrten, Einfahrten. Jesus sagt, ich bin der Weg. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Jetzt sind wir so unterwegs mit Jesus. Er hält unsere Hand, wir halten seine Hand. Wir folgen ihm nach, wo er uns vorangeht. Und jetzt gibt es da so wie auf dieser Autobahn so Zufahrten, Abfahrten. Und ich habe so gemerkt, dass Schwierigkeiten im Leben als Christen wie eine Einfahrt zum Glauben sein können. Oder? Wir haben viele Zeugnisse schon gehört. Auch Evangelisationen hier. Und da fällt mir immer wieder auf, wie oft Schwierigkeiten und Offenheit für Jesus korrelieren. So. Ich wurde gemobbt, hatte einen TÜV-Unfall. Mein Kind hatte eine schwere Diagnose. Und dann, in dieser Zeit, war ich bereit, eine Einladung anzunehmen. Und dann habe ich begonnen, in der Bibel zu lesen. Dann habe ich mich mit Glaubensfragen auseinandergesetzt. Einfahrten. Probleme können wie in der westlichen Welt wie so ein Weckruf von Gott sein. So wie ein Glöckli, ein Wecker. Hallo! Es gibt noch mehr als dieses irdische Leben. Materialismus ist nicht alles. Hedonismus ist nicht alles. Hallo! Es geht um mehr. Wie Gott uns aufzeigt, in uns gibt es Sehnsüchte, die in dieser Welt nicht gestillt werden können, weil wir geschaffen worden sind für eine andere Welt. Schwierigkeiten als Weckruf. Aber Probleme können genauso auch eine Ausfahrt sein. Gott, warum lässt du das zu? In meinem Leben. Ich hatte diese Woche ein Gespräch mit einem jungen Mann. Er sagte mir, warum lässt Gott diese Krankheit in meinem Leben zu? Ich hadere mit Gott. Ich habe einen Frust auf Gott, der mir gesagt. Und dann höre ich so in Zeugnissen von anderen, die Schweres hatten und Gott hat sie wie durchgetragen und sie haben Gott gespürt. Ich nicht. Jedes Mal, wenn ich so ein Zeugnis höre, tut es mir noch mehr weh. Und ich kann mich fast nicht mitfreuen mit diesen Zeugnissen, hat er mir gesagt. Weil ich spüre Gott im Moment nicht in dieser Krankheit. Vielleicht geht es dir auch so. Probleme können uns von Gott wegtreiben oder uns zu ihm hinführen. Sogar Jesus ähnlicher machen. Je nachdem, wie wir auf Probleme reagieren. Ich sage, wenn du Jesus nachfolgst wegen seinen Gaben, dann werden dich Probleme von Gott wegtreiben. Wenn du aber Gott nachfolgst wegen ihm, dann werden Probleme dich in die Arme Gottes treiben. Und jetzt noch etwas, was mir ganz wichtig ist. Vielleicht sitzt du jetzt da und denkst, oh, ist gerade ein bisschen schwierig, das zu hören. Weil du gerade in einem Orkan drin bist. Orkan, wir wissen es wieder, was das ist. Stürme ab Stufe 11 mit Geschwindigkeiten über 118 Stundenkilometer, die gibt es manchmal auch im Leben. Es ist nicht nur ein bisschen Sturm, sondern richtig orkanartig. Richtig heftig. Und so ein Orkan, Mattis oder wie auch immer, der fügt unglaublichen Schaden zu. Zugentgleisungen und was auch immer. Das kann auch in unserem Leben zu Entgleisungen kommen. Zu Schaden. Und wenn man so in einem Orkan drin bist, vielleicht bist du jetzt gerade in so einem Orkan drin, dann ist eine Predigt für dich jetzt nicht hilfreich. Was du im Moment brauchst, ist nicht noch eine Predigt, sondern vielleicht einen Freund, der dir einfach zur Seite sitzt. Einfach vielleicht ganz ruhig bei dir ist, schweigend, deine Hand hält, sagt, ich bin bei dir, wie die Freunde von Hiob. Die haben 7 Tage lang das Richtige gemacht. Und dann haben sie den Mund geöffnet. Das war ihr Fehler. Aber wenn es uns so schwer geht, dann brauchen wir einfach jemanden, der bei uns ist, der uns hilft. Und vielleicht bist du gerade in so einer Hiob-Zeit. Du weißt nicht, warum. Ist alles schwierig, notvoll. Du brauchst Freunde, die dir zur Seite stehen und nicht eine Predigt mit einem Ratschlag. Bam! Aber wenn du nicht in einem Orkan drin bist jetzt, dann bitte ich dich, mach dir Gedanken über Orkane im Leben. Denk übers Leid nach, über Not, über Schwierigkeiten, denn die nächste Not kommt. Und es ist wichtig, dass wir in Zeiten, in denen es uns besser geht, uns vorbereiten für die Zeiten, in denen wir uns nicht mehr diese Gedanken machen können. Möchte ich jetzt fragen, wo bist du gerade herausgefordert im Moment? Wo bist du enttäuscht worden? Enttäuscht. Ende der Täuschung. Wo verstehst du Gott nicht? Was kannst du im Moment nicht einordnen? Vielleicht etwas aus deiner Geschichte. Vielleicht etwas jetzt im Moment gerade. Und meine Frage, die ich dir mitgebe heute, ist: Treibt dich das von Gott weg oder treibt es dich in die Arme von Gott? Ich lade dich ein, heute in diese Arme von Gott zurückzukommen. Dass du sagst: Gott, ich verstehe dich nicht, wirklich nicht, aber ich komme jetzt zurück in deine Arme. Gott, wenn du der Überzeugung bist, dass es deiner Herrlichkeit dient, okay. Du bist Gott, ich bin es nicht. Wenn es deiner Ehre dient, will ich es aus deiner Hand nehmen. Aber Gott, bitte hilf mir. Hilf mir, gib mir die Kraft, es zu tragen. Macht bitte. Jesus, ich bitte dich jetzt ganz konkret für alle diejenigen, die Schweres erleben. Schweres erlebt haben im Leben. So Orkane, was alles durchgeschüttelt hat. Ich bitte dich für diejenigen, die Mühe haben, dir zu vertrauen. Gerade im Moment. Ich bitte dich für alle, die unglaublich Schweres durchmachen. Wo so eine Predigt wie so ein zusätzlicher Schlag ist. Dass du beistehst, dass du aufrichtest, dass du hilfst. Aber Jesus, du weißt, es ist auch mein innerster Wunsch, dass wir als Gemeinde, dass wir eine gesunde biblische Theologie haben hier. Auch bezüglich Schwierigkeiten. Dass wir wie diese Spannung aushalten vom schon und noch nicht. Du kannst jetzt schon heilen, jetzt schon eingreifen, aber du musst nicht. Es kommt noch. Hilf uns, diese Spannung zu ertragen. Und vor allem, Jesus, bitte ich dich für mich, für uns, dass wir dir nachfolgen wegen dir. Und nicht, dass du das Riese bist auf dem Kuchen. Was einfach ein bisschen erleichtert, dass wir dir unser Leben ganz geben. Sag, Jesus, ich will dir folgen von ganzem Herzen. Schenk mir die Kraft dazu. Amen.